ARD.
If we weren't involved in this deal, the deal would have never happened. No, we changed the course of it and we changed it fast.
Ohne uns wäre das Gaza-Abkommen nicht möglich gewesen, sagt der alte und bald wieder neue US-Präsident Trump. Aber wird Trump wirklich ein Gamechanger im Nahostkonflikt? Darüber gehen die Meinungen auseinander.
Waffenruhe in Gaza startet früher als geplant. Wie der Deal genau ablaufen soll?
Pistorius schaut voraus. Der Verteidigungsminister kann sich vorstellen, dass deutsche Truppen nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine unterstützen.
Hallo, ich bin Marei Beermann.
Und ich bin Astrid Fietz. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach langem Hin und Her und vielen Verzögerungen scheint das Abkommen zur Waffenruhe in Gaza final zu stehen. Und jetzt sogar früher als geplant, Marei.
Ja, so ist es. Zuerst hat das israelische Kabinett dem Abkommen mit der radikal-islamischen Hamas in der Nacht zugestimmt, nach einer mehr als sechsstündigen Sitzung. Heute Morgen war dann aus dem Vermittlerland Katar zu hören, dass die Waffenruhe sogar noch früher startet als angedacht, nämlich morgen früh um 7:30 unserer Zeit.
Ja, 6 Wochen soll die Waffenruhe ja dauern. Weiß man denn schon, wie und wann die Geiseln freikommen sollen?
Ja, es gibt Details und dazu hat Alexandra Schöffel im Infoprogramm von NDR Info und BR24 mit unserem Nahost-Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv gesprochen.
Also da gibt es noch keine genaue Uhrzeit. Man weiß, dass 3 Geiseln freigelassen werden morgen. Es sind ja insgesamt 33 in dieser 6-wöchigen ersten Phase der Waffenruhe, also morgen 3. Im Gegenzug sollen 95 palästinensische Häftlinge, die in israelischen Gefängnissen sitzen, auch freigelassen werden. Und ich denke mal, dass auch die Grenzen geöffnet werden, was ganz wichtig ist für die Hilfslieferungen. Vor allem der Grenzübergang im Süden, Rafah nach Ägypten, von Gaza nach Ägypten, denn da warten hunderte von LKW mit Hilfslieferungen. Die sind dringend, dringend notwendig für die Menschen im Gazastreifen.
Wenn man sich jetzt die Zahlen, die bekannt sind, der Austausche ansieht, würden Sie sagen, ist das für Israel ein guter Deal?
Das kann man ganz schwer sagen, weil der Druck ja auf beiden Seiten sehr, sehr groß war, vor allem auf die Regierung, dass man die Menschen wirklich noch nach Hause zurückbringt. Und man geht ja davon aus, dass von diesen 98 Geiseln, die insgesamt noch in der Hand der Hamas sind, wohl ein Drittel, möglicherweise auch die Hälfte, nicht mehr am Leben ist. Und deshalb muss man sich hier in Israel auch darauf einstellen, dass möglicherweise nicht nur lebende Geiseln, sondern auch Särge zurückkommen werden. Das weiß die Bevölkerung, das ist hier auch ein großes Thema. Aber viele Familien der Geiseln sagen, die Angehörigen der Geiseln sagen, wir wollen auch trauern können. Insofern ist es wichtig, dass wir dann möglicherweise auch den Leichnam unseres Sohnes, unserer Tochter, unserer Eltern bekommen. Und warum möglicherweise schon welche tot? Weil das die Hamas selber verkündet hat. Also auf der Liste sind einige Personen, von denen die Hamas selber gesagt hat, dass sie nicht mehr am Leben sind.
Die Vereinbarung hat ja Katar vermittelt, zumindest hauptsächlich. Wie lässt sich denn der große Einfluss dieses kleinen Emirats erklären?
Also Katar hat traditionell sehr, sehr gute Beziehungen schon immer zu Hamas gehabt. Das hängt damit zusammen, dass ja in Katar auch das Regime sehr, sehr nahe steht der Muslimbruderschaft. Und die Hamas ist ja im Grunde ein Kind der Muslimbruderschaft, die in Ägypten selber verboten ist. Und deshalb gab es diese Nähe. Und wir wissen ja auch von zurückliegenden sportlichen Großereignissen, dass sich Katar immer sehr, sehr gerne auch präsentiert hat in dieser globalisierten Welt als wichtiges Land, obwohl es ja so klein ist, aber unheimlich viel Geld hat. Und das hängt auch damit zusammen, dass von Anfang an Katar hier diese Vermittlerrolle neben Ägypten und neben den Vereinigten Staaten eingenommen hat. Aber wir haben ja schon gesehen, am vergangenen Mittwoch war es der katarische Ministerpräsident, der diesen Deal, diese Vereinbarung auch als erster öffentlich präsentiert hat. Das sieht man schon. Katar hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt.
Und das ist ja wohl nur ein Teil des Deals, die 6-wöchige Waffenruhe und der Austausch von Geiseln und Gefangenen. Sind denn schon Pläne bekannt, wie es danach weitergehen könnte?
Naja, bekannt ist, dass eben diese weiteren Phasen, also die 2. und die 3. Phase, und das beruht alles auf diesem Biden-Plan vom vergangenen Mai, dass diese weiteren Phasen jetzt während der ersten Phase verhandelt werden. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, weil diese Phasen sehr, sehr schwierig zu verhandeln sind. Wir haben gesehen, wie lange es gedauert hat, dass man diesen Kompromiss, den wir jetzt haben, der morgen mit der Waffenruhe beginnt, bis der Kompromiss vereinbart war. Das, was jetzt kommt, ist noch viel, viel schwieriger, weil wir reden da auch über Themen wie, wie geht es künftig weiter im Gazastreifen? Wie wird die Zivilverwaltung aussehen? Was wird aus der Hamas werden? Ich erinnere daran, das erklärte Kriegsziel Israels ist, die Hamas zu zerschlagen. Also es sind sehr, sehr schwierige Themen, die da zur Sprache kommen werden. Deshalb bin ich da alles andere als optimistisch, dass wir jetzt zwar eine Waffenruhe haben, aber das ist noch längst kein nachhaltiger Waffenstillstand.
Wie geht es also konkret weiter im Nahostkonflikt? Wir haben es gehört, das ist eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Eines ist aber sicher, der zukünftige US-Präsident Trump wird da mitmischen wollen.
Ja, davon kann man ausgehen, denn Trump war ja zusammen mit noch Präsident Biden an der Aushandlung des Deals beteiligt. Und wir haben es zu Anfang von ihm selbst gehört, er schreibt sich den Erfolg auf die eigenen Fahnen. Da ist er wie gewohnt selbstbewusst. Montag wird er ins Amt eingeführt und danach wissen wir wahrscheinlich schnell mehr.
Ja, und die Erwartungen in Nahost sind vor der Amtseinführung höchst unterschiedlich. Viele Menschen in der Region halten es tatsächlich für möglich, dass Trump zum sogenannten Gamechanger wird, also nochmal richtig Bewegung in den Nahostkonflikt bringt. Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat mit Menschen vor Ort gesprochen.
Auch Mohammed Rabir, ein Palästinenser, der im Westjordanland wohnt.
Right now, what we see is going good.
Wir sehen, dass es gut läuft. Sie versuchen, den Krieg in Gaza zu beenden. Deswegen fühlen wir uns besser. Dass er seine Präsidentschaft damit beginnt, den Krieg zu beenden, das finden wir gut. Rabir ist ein Sonderfall. Er lebt in Tomus Aya, nördlich von Ramallah. Seine Familie stammt von hier, hat aber auch Wurzeln in New Jersey. Alle haben die US-Staatsbürgerschaft. Vor Gewalt durch radikale jüdische Siedler schützt ihn das nicht. Er will uns sein Haus in den Feldern zeigen. Das hat er für seine Familie gebaut. Vor einem Jahr, so sagt er, haben jüdische Siedler etwas oberhalb ein paar Zelte aufgestellt. Dann begannen die Probleme. Er zeigt uns Videos, die etwa ein halbes Jahr alt sind.
The first time they came, they break the windows.
Beim ersten Mal haben sie die Fenster zerstört. Nach einer Woche haben sie Feuer gelegt, im Haus und außen. Ich glaube, sie beobachten uns jetzt. Und jeden Moment können sie mit dem Auto kommen und bei meinem Haus anhalten. Das heißt dann, komm nicht hierher.
So means don't come here.
Wir bleiben auf Abstand und dann sagt Rabir, wir müssen schnell weg, denn es könnte gefährlich werden.
Inhale, take a deep breath. And you will be captivated by the Sumerian air blowing.
Dabei kann das Westjordanland auch idyllisch sein, wenn man mit Judith Segalow unterwegs ist. Auch sie ist amerikanische Staatsbürgerin. Sie lebt in Karnei Shomron, einer israelischen Siedlung, 25 Kilometer Luftlinie von Tomus Aya. Den Ort gibt es schon seit 40 Jahren. Nach internationalem Recht ist er illegal. Wir sind an einem Aussichtspunkt mit atemberaubendem Blick über das ganze Land. Drückt man auf einen Knopf an einer Schautafel, bekommt man die Geschichte erzählt, wie man sie hier sieht. Von den palästinensischen Dörfern in der Nähe trennen sie hohe Zäune mit Stacheldraht. Dahinter ist es behaglich. Judith Segalow hat hier für Donald Trump Wahlkampf gemacht. Etwa 3/4 der wahlberechtigten israelischen Juden haben für ihn gestimmt. Doch mit dem Gaza-Deal, der auch eine Waffenruhe vorsieht und die Freilassung palästinensischer Gefangener, sind ihr Zweifel gekommen. Ich will, dass alle Geiseln zurückkommen, aber nicht um den Preis, dass die Hamas zurück an die Macht kommt. Sie müssen zerstört werden. Jeder Deal, der es ihnen ermöglicht, sich neu zu organisieren, neue Terroristen zu rekrutieren, Mörder freizulassen, das ist mir unverständlich. Und Donald Trump hat sich für diesen Deal für Israel eingesetzt. Ich beginne mich zu fragen, ob ich für den Richtigen gearbeitet habe. Auch was eine Lösung des Nahostkonflikts zwischen Israelis und Palästinensern angeht, Judith Segalow glaubt nicht mehr, dass Donald Trump das Richtige will.
The hope was...
Die Hoffnung war, dass er sagt, schaut, die Zwei-Staaten-Lösung wird offensichtlich nicht funktionieren. Wir haben es versucht. Lasst Israel die Gebiete verwalten und sich um alle kümmern. Das wäre eine wunderbare Lösung. Judith Segalow aus Karnei Shomron ist für eine Annexion des Westjordanlandes durch Israel. Palästinenser halten es für möglich, dass sich Donald Trump darauf einlässt, beispielsweise Khalil Shaheen, Direktor des Thinktanks Masarat in Ramallah.
If there would be a price. That given to Israel for reaching a ceasefire in Gaza.
Es wird einen Preis geben für Israel für die Waffenruhe in Gaza und der wird im Westjordanland gezahlt. Die Israelis wollen das Siedlungsprojekt legalisieren und sie glauben, dass Trump es ihnen erlauben wird, Land zu annektieren.
to annex lands in the West Bank.
Das würde den Konflikt verändern und das Gesicht der Region. Und Donald Trump hätte mal wieder die Dinge verändert. Doch Frieden im Nahen Osten würde das wahrscheinlich nicht bedeuten.
Von Nahost in die Ukraine. Dort hat es in der Nacht in der Hauptstadt Kiew mehrere Tote und Verletzte nach russischen Raketenangriffen gegeben. Und diesmal war etwas anders.
Ja, anders als bei früheren Attacken auf Kiew hat es diesmal keine Vorwarnung gegeben. Heißt, der Luftalarm wurde erst nach mehreren Explosionen ausgelöst. Und auch da kommt möglicherweise wieder die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump ins Spiel. ARD-Korrespondentin Birgit Firnich in Kiew erklärt, welche besondere Bedeutung der Zeitpunkt des Angriffs haben könnte.
Hier in Kiew geht man davon aus, dass es natürlich diese paar Tage vor der Inauguration, also dem Amtsantritt von Donald Trump in Washington, dass die russische Seite einfach nochmal Stärke zeigen will. Man will natürlich eine gute Verhandlungsbasis, weil auch in Russland geht man natürlich davon aus, dass Trump seine Versprechen jetzt hier wahrmachen will, eben diesen Krieg schnell zu beenden. Das ist natürlich auch im Interesse der Ukrainer. Natürlich wollen die Ukrainer Frieden. Davon muss man ausgehen. Aber natürlich hängt auch hier große Sorge in der Luft. Die Leute fragen sich, was das jetzt alles bedeutet. Denn ein aufobtruierter Friede, den wird man natürlich nicht akzeptieren. Man will Sicherheitsgarantien. Also das ist ein Thema, was hier ganz stark auch diskutiert wird in den letzten Wochen. Hier ist natürlich die Sorge groß und steigt noch mit jedem Tag. Was das jetzt alles bedeutet, wird Amerika die Ukraine auch weiterhin schützen und unterstützen, eben auch mit Waffen? Das sind alles Fragen, die hier im Raum stehen. Und natürlich vor diesem Hintergrund finden diese Angriffe statt.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal nach Deutschland. Verteidigungsminister Pistorius hat sich dazu geäußert, wie weitere Milliardenhilfen für die Ukraine finanziert werden sollen. Dazu gibt es ja unter den Parteien schon länger Streit. Geht es nach Pistorius, muss schnell eine Entscheidung her. Seiner Ansicht nach am besten noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Außerdem hat er noch etwas zum möglichen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine gesagt.
So ist es. Pistorius hält es für möglich, dass sich deutsche Soldaten nach einem Waffenstillstand an der Sicherung einer demilitarisierten Zone in der Ukraine beteiligen könnten. Über die Frage wird man diskutieren, wenn es soweit ist, sagte der Minister der Süddeutschen Zeitung.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Marei Beermann aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.